Es klappt. So, Kinder, seid ihr alle da? Alle wach? Was ist das für ein Vogel? Ein Storch. Sehr gut, sehr gut. Habt ihr schon mal Störche gesehen? Also in Natur meine ich, nicht nur auf dem Bild. Habt ihr schon gesehen? So, wenn sie auf der Wiese gehen. Bitte? Was hast du gesehen? Ein Ei vom Storch. Genau. Schauen wir mal das nächste Bild an. Das ist nämlich das, was die Störche auch machen. Die bauen sich Nester oder manche Menschen bauen ihnen auch Nester auf Schornsteine zum Beispiel oder auf so Masten. Habt ihr schon mal solche Nester gesehen? Genau. Und dann machen Leute Kameras hin, damit man dann eben Eier oder die Jungen sehen kann. Und das sehen wir jetzt auf dem nächsten Bild. Schaut, da füttert also ein Vater oder die Mutter die Jungen. Okay. Also zumindest drei habe ich, die mir jetzt gerade zuhören. Gut. So, und da wollte ich euch eine Geschichte erzählen dazu. Ich war mal vor kurzem in Österreich in einem Ort. Und meine Frau und ich haben da einfach die Gegend genossen, haben uns den Ort angeschaut und dann haben wir uns so um die Mittagszeit auf eine Bank gesetzt. Als wir da saßen, da waren große Bäume drumherum, plötzlich ein Rauschen und zwei solche großen Störche fliegen ganz tief über die Bäume. Und da haben wir gedacht, also da muss ja irgendwo ein Nest sein. Da sind wir aufgestanden und sind um die Bäume rumgegangen. Und tatsächlich, da war ein Haus, ein Schornstein dem Haus und auf dem Schornstein war ein großes Storchennest. So. Und plötzlich haben wir etwas entdeckt. Unterhalb von dem Nest, in der Regenrinne, saß ein Storchenjunges. Es war nicht im Nest, sondern es war unten in der Regenrinne. Und da gehört das nicht hin. Und das flatterte so ein bisschen. Und wir waren scheinbar die Einzigen, die das gesehen haben. Was hättet denn ihr gemacht, wenn ihr das gesehen hättet? Was hättet denn ihr gemacht? Geholfen. Ja, aber das war viel zu hoch. Wir konnten da nicht hin. Wir konnten da nicht hochklettern. Ist klar, man muss irgendjemandem Bescheid geben, ne? Irgendjemand haben, der, wir waren ja fremd in dem Ort, wir wohnten da nicht. Jetzt war es aber Mittagszeit und es war keine Menschenseele zu sehen. Ein paar Autos sind durchgefahren, aber sonst war niemand da. Da sind wir da rumgegangen und plötzlich habe ich einen Mann laufen sehen und der sah irgendwie wichtig aus. Ja? Habt ihr auch schon mal Leute gesehen, die sehen irgendwie wichtig aus? Die gehen auch so, dass sie wichtig sind. Und offensichtlich kannte der sich aus. Und dann habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, Entschuldigung, wir haben da oben ein Storchenjunges gesehen. Wir glauben, das gehört da nicht in die Regenrinne, sondern es gehört ja eigentlich ins Nest. Was kann man da tun? Er sagt, kein Problem. Hat sein Handy aus der Tasche gezogen und sagt, da rufen wir die Feuerwehr. Hat er die Feuerwehr gerufen. Und hat er gesagt, ist alles klar, die kommen vorbei. Mit der Drehleiter. Mit der Hebebühne. Naja, dann haben wir gewartet. Es hat natürlich noch gedauert. In so einem Fall kommen die nicht mit Tatütata. Die haben sich ein bisschen Zeit gelassen. Die mussten wahrscheinlich erstmal das große Auto aus der Garage holen. Und dann schließlich sind sie gekommen. Und das, was sie dann gemacht haben, das habe ich gefilmt. Und das könnt ihr jetzt sehen, wenn wir auf das nächste klicken. Und hoffen wir, dass das abläuft. Seht ihr das? Das war das Haus. Da oben sitzt der Storch. Einer der Eltern. Und seht ihr, wenn ihr ganz genau hinschaut, da wo es so weiß, seht ihr das ganz klein, das Junge, direkt unter diesem roten Korb jetzt? Seht ihr das? Wenn ihr ganz genau hinschaut, ist ein bisschen unscharf zu erkennen, jetzt fahren sie hin. Jetzt schaut mal genau, was sie machen. Zwei Feuerwehrmänner, die jetzt das junge Storchenkind retten wollen. Jetzt fahren sie langsam hin. Gar nicht so einfach. Schaut, jetzt seht ihr auch, da hätten wir gar nicht helfen können. Das ist viel zu weit oben. Da kann man nicht hin. Da braucht man schon die Feuerwehr. Und jetzt müssen sie rüberschwenken. Und da sind sie jetzt fast bei dem Storchenjungen. Da, jetzt sieht man es deutlich. Seht ihr es? So, und der schaut jetzt. Und jetzt packt es. Und ja, es flattert, also es ist am Leben. Und jetzt fahren sie wieder runter. Wisst ihr, was ich euch dazu erzählen muss? Leider, leider passiert es tatsächlich, dass Storcheneltern ihre Kinder aus dem Nest werfen. Leider, leider passiert das. Die entscheiden plötzlich, sie haben nicht genug Futter für alle Jungen, für alle, die aus dem Ei geschlüpft sind, also schmeißen sie eins raus. Meistens das Schwächste. Es kann natürlich sein, dass das Storchenkind von alleine rausgefallen ist. Auch das ist möglich. Und wahrscheinlich hat es sich verletzt, als dann die Feuerwehrleute runterkamen, habe ich mit ihnen gesprochen, habe gefragt und haben sie gesagt, ja, es ist verletzt. Ein Flügel war blutig. Da war er wahrscheinlich beim Fallen, hat sich das Storchenkind in der Regenrinne verletzt. Und dann habe ich gesagt, wo kommt's denn jetzt hin? Dann haben sie gesagt, ins Nest können wir es nicht mehr tun, weil die Storcheneltern würden das Storchenkind nicht mehr annehmen. Das ist aus dem Nest gefallen und das war's. Und jetzt kommt es in eine sogenannte Auffangstation, da wo Tierpfleger sind, die es wieder gesund pflegen. Und ich gehe mal davon aus, inzwischen ist schon Zeit vergangen, dass dieses Storchenjunge jetzt schon groß ist und vielleicht schon selber nach Afrika geflogen ist. Denn ihr habt sicher gehört, dass die Störchen nach Afrika fliegen im Winter, weil sie es dort wärmer haben. Und dann kommen sie im Frühjahr wieder zu uns zurück und kommen dann wieder in die Nester. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Warum zeige ich euch das? Weil ich euch sagen wollte, dass es so gut ist und wir so dankbar sein können, dass erstens unsere Eltern keine Störche sind. Okay? Die schmeißen euch nicht aus dem Nest. Und wenn ihr euch mal wehgetan habt, dann helfen sie euch und dann trösten sie euch, bis alles wieder gut ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ganz, ganz wichtig, der liebe Gott, der ist auch nicht so. Der ist immer für uns da. Wir dürfen immer zu ihm kommen. Und wenn wir tatsächlich mal uns verletzt haben oder vom Weg abgekommen sind, aus dem Nest gefallen sind, dann sorgt er dafür, dass alles wieder gut wird. Ja? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das kann man aus dieser Geschichte tatsächlich lernen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass es noch geklappt hat, dass ich euch das zeigen konnte. Und jetzt dürft ihr wieder auf euren Platz gehen. Vielen Dank. Vielen Dank für den großen Einsatz der technikaffinen Leute. Das ist ja immer mit Spannung verbunden. Liebe Gemeinde Schweinfurt, ich freue mich, dass ich hier bei euch bin. Hab euch ja heute schon in der ersten Stunde ein bisschen kennengelernt. Ihr seid ja eine Gemeinde mit einer lebendigen Gesprächskultur, wie ich feststelle. Hätte ich mir vielleicht den einen oder anderen in meiner Sendung gewünscht. Aber ich bin ja jetzt in Rente gegangen, wie vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen hat. Die Sendungen, in denen ich noch der Moderator bin, sind alle schon abgedreht bis Ende des Jahres. Und ab 1. Januar übernimmt mein Nachfolger Fabian Mayer diese Aufgabe, die Bibel das Leben zu moderieren. Ich freue mich, dass ich euch mal sehen kann. Ich freue mich immer, wenn ich Zuschauer persönlich kennenlerne. Sonst ist es ja immer eine einseitige Geschichte. Alle sehen mich, aber ich sehe nicht alle. Von daher freue ich mich, dass ich jetzt mal hier bei euch sein kann. Ich darf euch herzliche Grüße sagen. Einige von euch wissen sicherlich, dass wir seit 2016 mit der Familie Markowski verwandtschaftlich verbunden sind, weil mein zweiter Sohn Carsten Celine geheiratet hat und sie inzwischen seit 2020 eine süße Tochter haben, die kleine Joyce. Ich habe Udo Markowski letzte Woche getroffen, da hat er Celine und Carsten und Joyce besucht und ich habe ihn einige Male gesehen, auch in unserer Gemeinde, und er lässt die Gemeinde, einschließlich Diener natürlich, herzlich grüßen. Und auch von Celine darf ich euch herzliche Grüße übermitteln. Sie waren ja lange hier in der Gemeinde Schweinfurt, das heißt, sie sind euch wohl bekannt. Das Thema, das ich heute vorhabe, mit euch gedanklich zu bearbeiten, habt ihr vielleicht auf dem Plakat gesehen oder gehört. Gott lieben, was heißt das? Die Geschichte einer Erkenntnis. Ich stelle mit Erstaunen fest, dass dies eine Frage ist, die selten gestellt wird. Und es ist die Frage, was ist Liebe? Und ich glaube nicht, dass das nur ein Problem ist, das wir in unserer Freikirche haben, sondern das ist, glaube ich, eine Herausforderung, vor der wir als Menschen grundsätzlich stehen. Wir können darüber streiten, was Wahrheit ist. Wir können darüber streiten, was Glaube ist und können versuchen, das zu definieren. Aber wenn es zu der Frage kommt, was ist eigentlich Liebe, dann werden wir erstaunlich einsilbig. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir genau wissen, was Liebe ist. Fast jeder, oder soll ich sagen, jeder von uns hat schon mal zu einem anderen Menschen gesagt, ich liebe dich. Das ist eine ganz besondere Aussage, nicht? Wenn ich das zu einem Menschen sagen kann, ich liebe dich. Und es ist ja interessant, dass wir diesen Satz nicht oft genug hören können. Also spricht er irgendetwas in uns an. Und manche, die schon lange verheiratet sind, erinnern sich ja immer noch gegenseitig daran, indem sie fragen, hast du mich noch lieb? Und die Frage ist ja auch interessant zu stellen, warum hast du mich eigentlich lieb? Denn da wird's dann konkret. Hast du dir schon mal überlegt, was genau du damit meinst, wenn du sagst, ich liebe dich? Du wirst vielleicht sagen, na ja, ich fühle da etwas. Und Gefühle hat man eben und die kann man ja nicht immer so gut beschreiben. Ich möchte heute mit euch zwei Textabschnitte betrachten. In dem einen Abschnitt geht es um eine Begegnung und in dem anderen, den ich jetzt mit euch zu Anfang lesen möchte, geht es um die Beschreibung von Liebe aus der Sicht des Jüngers von Jesus, der ihm nach allem, was wir wissen, am nächsten stand. Und das ist in seinem ersten Brief, den er geschrieben hat, 1. Johannesbrief und dort Kapitel 4. Dort ist ein ganz besonderer Abschnitt und ich möchte diesen Abschnitt in der ganzen Länge einmal mit euch lesen. Und ich lade euch ein, eine Bibel zur Hand zu nehmen oder ein Smartphone, auf dem ihr die Bibel gespeichert habt, und es mitzulesen. Egal in welcher Übersetzung oder welchen Übertragung ihr das habt, wichtig ist, dass wir es auch lesen und nicht nur hören. 1. Johannes Kapitel 4, ab Vers 7. Und wenn ihr für heute Nachmittag noch nichts Konkretes vorhabt, außer zu meiner weiteren Stunde zu kommen natürlich, dann lade ich euch ein, einmal das Wort Liebe zu zählen in diesem Abschnitt, der bis Vers 21 geht. Lasst uns lesen. 1. Johannes 4, ab Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Was für ein Text! Ich bin überzeugt davon, dass man über diesen Textabschnitt gar nicht genug nachdenken kann. Da steckt so viel drin. Allein die Erwähnung dieser Tatsache, dass Gott niemand gesehen hat. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und was ist dann die Lösung? Wie wissen wir, dass es Gott gibt, den wir nie gesehen haben? Indem wir Liebe untereinander haben. Dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Gott ist die Liebe. Das heißt, Liebe ist Gott. Und es kommt noch etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck in diesem Text. Wenn wir schon die Frage stellen, was ist Liebe? Liebe ist nicht nur irgendwie ein schönes Gefühl, sondern Liebe geschieht. Gott hat seinen einzigen Sohn gesandt in diese Welt. Das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Daran erkennen wir, dass Gott Liebe ist. Jesus hat, als er auf dieser Erde war, genau mit diesem Thema der Liebe gerungen. Und ich möchte gerne einen Text dazu aufschlagen, den zweiten Text, den ich angekündigt habe. Und der steht in Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10. Und ich denke, wenn wir diesen Text lesen, dann werden wir noch besser verstehen, was Johannes in 1. Johannes 4 gemeint hat. Lukas Kapitel 10 ab Vers 25. Da heißt es folgendermaßen: Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf. An dieser Stelle sage ich euch gleich, was hier im Griechischen steht. Der Ausdruck für den Schriftgelehrten ist Nomikos, nach Nomos, das Gesetz. Der Nomikos ist ein Gesetzeslehrer. Jetzt wissen wir schon, worum es hier geht, wahrscheinlich. Da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Das hat die Gesetzeslehrer interessiert. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus ist ja unnachahmlich. Er wird einer Prüfung unterzogen, und er gibt sie einfach zurück. Er gibt keine Antwort, sondern er stellt eine Gegenfrage. Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Der Nomikos, der Gesetzeslehrer, ist ein Experte im Gesetz. Nun müssen wir wissen, wenn die Bibel von Gesetz redet, dann redet sie nicht in erster Linie von den 10 Geboten oder von irgendwelchen Gesetzen, die aufgestellt wurden. Das Gesetz, das ist die Tora, das ist das, was in den 5 Büchern Mose berichtet wird, von der Schöpfung bis zum Tod des Mose. All das, was dort steht, einschließlich 3. Mose, Levitikus, das ist das Gesetz. Gesetz, das den Israeliten von Gott gegeben wurde. Der Nomikos, der Schriftgelehrte, die Pharisäer gehören natürlich dazu, wollten nichts anderes als das Einhalten des Gesetzes, dieser großen Metageschichte Israels zu bewahren. Und deshalb konnten sie aus dem Gesetz zitieren. Sie kannten das Gesetz eigentlich fast auswendig. Dazu sind sie in bestimmte Schulen gegangen, sind unterwiesen worden im Gesetz. Und hier haben wir es mit einem Gelehrten zu tun, jemand, der schon alles gelernt hatte. Und Jesus ist jetzt der Kontrahent. Jesus ist eigentlich der Antinomikos. Er ist ja in den Augen der Gesetzeslehrer ein falscher Lehrer. Einer, der das Gesetz nicht so lehrt wie sie. Der nicht betont, was man alles tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Er ist scheinbar gegen das Gesetz. Das sieht man ja schon daran, dass er mit den Sündern und den Zöllnern isst und Gemeinschaft hat. Aber der letzte Beweis ist noch nicht erbracht, ob er wirklich gegen das Gesetz ist. Und deshalb schicken die Pharisäer und Schriftgelehrten diesen einen Nomikos vor, um Jesus zu testen. Sie wollen beweisen, dass Jesus eine falsche Lehre verkündet. Und dass die, die das Gesetz bewahren wollen, allein das richtige Verständnis vom Gesetz haben. Sie sind die einzig Richtigen, nicht dieser Rabbi, der den Eindruck erweckt, als hätte er sich selber ernannt. Das ist immer ein Problem, wenn man den Eindruck hat, Leute haben sich selber ernannt als Autorität. Und jetzt kommt dieser Gesetzeslehrer und testet. Ich bin überzeugt davon, da standen eine Menge Leute rum. Und vielleicht hatte er sogar einige Kollegen mitgebracht, die aufmerksam zuhörten, was jetzt passieren würde. Jetzt würde der Beweis angetreten werden, dass Jesus ein falscher Lehrer ist. Und er kommt nicht mit irgendeiner Frage, er kommt mit der Frage aller Fragen. Eine Frage, die auch jeden von uns bewegt. Was muss ich tun, damit ich einmal bei Gott bin? Was muss ich machen? Das war eine große Diskussion unter den Gesetzeslehrern. Da waren sie sich offensichtlich nicht ganz einig. Aber in einem waren sie wahrscheinlich schon geeint. Man muss dem Gesetz gehorchen. Man muss die Gebote halten. Jesus weiß natürlich, dass ihm eine Falle gestellt werden soll. Und deshalb gibt er keine Antwort, sondern dreht die Sache einfach um und prüft jetzt den Gesetzeslehrer. Was liest du? Und jetzt passiert etwas ganz Erstaunliches. Die Pharisäer waren ja keine schlechten Leute. Wir sind ja manchmal etwas zu schnell bei der Hand, sie runterzumachen, zu sagen, sie waren unmögliche Leute. Nein, das waren Menschen, die der Meinung waren, man muss aus dieser Katastrophe des Exils lernen. Warum sind wir ins Exil gegangen? Warum hat Gott dieses Gericht über uns gehalten? Weil wir abgewichen sind von Gott, weil wir den Göttern nachgefolgt sind, weil wir das Gesetz nicht mehr ernst genommen haben. Also war ihre einfache Schlussfolgerung, wenn wir jetzt das Gesetz halten, und zwar genau so, wie es dasteht, dann ist alles gut. Und bis heute hält sich unter den frommen Juden die Meinung, dass wenn man nur ein einziges Mal den Sabbat richtig hält, dann kommt der Messias. Aber es ist bisher nicht passiert. Deshalb ist er noch nicht gekommen. Sie sind in Sorge um das Volk. Sie haben sich als die Hüter des Gesetzes Gottes gesehen. Sie wollten es richtig machen, so wie du und ich auch. Aber sie haben bei allem bewahren wollen das Entscheidende übersehen. Sie haben das Volk immer wieder erinnert. Haltet die Gebote, dann seid ihr sicher. Und haltet euch von denen fern, die offensichtlich die Gebote nicht halten. Und das sind die Sünder, das sind die Huren, das sind die Zöllner. Das ist ja ganz offensichtlich, dass die Gebote Gottes nicht halten. Und jetzt schaut euch diesen Jesus an, der mit ihnen Gemeinschaft hat. Und da wollt ihr sagen, dass das der richtige Lehrer ist? Der Gesetzeslehrer? Das kann ja wohl nicht sein. Ist doch ganz klar. Urteilen wir nicht zu schnell über die Pharisäer. Es könnte sonst zu leicht passieren, dass wir ein Urteil über uns selbst fällen. Wie würden wir denn in einer solchen Situation reagieren? Die Antwort dürft ihr euch selber überlegen. Sie hatten sehr gute Beweggründe, diese Pharisäer. Sie wollten dem Volk helfen. Und jetzt sagt der Nomikos, der Gesetzeslehrer in Vers 27, das steht im Gesetz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Komisch. Dieses Gebot steht nicht in den 10 Geboten. Wenn wir an Gebote, an Gesetz denken, dann denken wir doch eher an so einen Katalog. Und ich behaupte, dass wir geneigt sind, Gott anders zu behandeln, in einer anderen Kategorie zu sehen, als wir unsere Ehepartner zum Beispiel sehen. Oder würden wir jemals auf die Idee kommen? Solltet ihr je auf die Idee gekommen sein, werdet ihr erlebt haben, dass es nicht funktioniert, dem anderen so eine Liste zu geben? Also das erwarte ich von dir, dass du das tust, dass du dich an das hältst. Da würde doch wahrscheinlich der Ehepartner geneigt sein zu fragen, sag mal, hast du mich noch lieb? Vertraust du mir? Worum geht's eigentlich? Und jetzt sagt dieser Gesetzeslehrer interessanterweise, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, richtig, du hast recht geredet, mach das und dann wirst du leben. Aber jetzt haben wir ein Problem, nicht? Wenn jemand mir sagt, halte dich genau an die Regeln. Hier sind die Regeln. Naja, dann habe ich ja was, woran ich mich halten kann, oder? Dann habe ich ja die Regel vor mir. Die hat mir jemand gesagt oder gezeigt oder sogar aufgeschrieben. Aber jetzt heißt es hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ist das eine Regel? Oder geht es hier nicht um eine ganz andere Dimension? Dieser Gesetzeslehrer gibt erstaunlicherweise genau die richtige Antwort. Er hat die Prüfung Jesu bestanden. Und er zitiert aus dem 5. Buch Mose, wo sich genau dieser Text findet. Das heißt, das war nicht eine Erfindung von Jesus. Nein, das stand im Gesetz, das stand in der Tora. Im 5. Buch Mose ist es nachzulesen. Und hat Jesus nicht auch dasselbe gesagt? Richtig, in Matthäus 22. Da steht es doch, Matthäus 22, Verse 37 bis 39. Jesus aber antwortete ihm, nachdem ein anderer Schriftgelehrter ihn gefragt hatte, Meister, welches ist das höchste Gebot? Das ist interessant, nicht? Das interessiert die Leute. Was ist das wichtigste Gebot? Es sind ja zu viele. Jetzt will ich wissen, was ist das Wichtigste. Wenn ich das halte, dann bin ich okay. Und dann sagt Jesus genau das, was dieser Nomikos in Lukas 10 sagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ganze Gesetz und die Propheten, das ist die Bibel. Das haben wir bei den Emmaus-Jüngern. Ja? Ihr kennt den Text. Jesus legte ihnen aus von Mose an und aus den Propheten, was über ihn gesagt wurde. Mose und die Propheten, das war ein Kürzel in der damaligen Zeit für die damals bekannte Bibel. Jesus sagt also genau dasselbe. Das heißt, Jesus und der Nomikos, der Gesetzeslehrer in Lukas 10, sind sich völlig einig. 100%. Was für ein frommer Mann ist dieser Gesetzeslehrer. Jesus sagt, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Und Jesus hat ja nicht gemeint, diese guten Taten werden dir das ewige Leben verschaffen, sondern wenn dieses Verständnis des Gesetzes, und wir haben jetzt gerade gesehen, es ist die Bibel, damals bekannte Bibel. Wenn dieses Verständnis der Bibel nicht Teil von dir geworden ist, nämlich Gott und auch Menschen zu lieben, dann läuft in deinem Leben etwas gewaltig falsch. Und ich erinnere nochmal an 1. Johannes 4, 7 bis 21. Dort wird es genau so ausgeführt. Und dann passt du nicht in den Himmel. Dann wirst du nicht in den Himmel kommen, wenn das nicht Teil deines Selbst geworden ist. Denn der Himmel ist das Land der Liebe. Und die Frage ist, was heißt das? Was heißt es, Gott zu lieben? Aber gehen wir nochmal zurück zu der Geschichte. Der Gesetzeslehrer hat jetzt ein Problem. Jesus hat ihn irgendwie ausgespielt. Er hat ihm eine Gegenfrage gestellt. Und er hat geantwortet. Und es stellt sich heraus, sie sind sich beide einig. Aber das war ja nicht der Auftrag. Der Auftrag seiner Kollegen war, leg ihn rein. Zeige, dass er falsch liegt. Was macht er jetzt? Es heißt hier in Vers 29, er aber wollte sich selbst rechtfertigen. Genau, das ist immer unser Problem. Wir wollen Recht haben. Und wenn uns ein anderer widerspricht, dann wollen wir uns rechtfertigen. Ich habe doch Recht. Genauso läuft's doch bei uns, oder? Und er sagt zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Ja, was für eine Frage. Er nimmt sich jetzt diesen Teil des Gebotes und sagt, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Der Nächste, das klingt wie eine interessante Frage. Definitionen sind ja immer gefragt. Aber da scheint schon ein Problem durch, das dieser Mann hat. Das ist ein bestimmtes Mindset. Wer ist mein Nächster? Das heißt ja mit anderen Worten, wer ist meiner Liebe tatsächlich würdig? Und wer nicht? Es stand ja schon in 3. Mose 19, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und im Judentum gab es schon zur damaligen Zeit eine große Diskussion. Und einige waren der Meinung, das meint nur die Israeliten. Nur die eigenen Leute. Und dann sagten andere, nein, das reicht nicht. Schau dir diesen Jesus an, der gehört doch nicht wirklich dazu, der ist so liberal. Und sie hassten ihn, bis er tot war und darüber hinaus. Wer ist mein Nächster? Und wir sind so schlau, wir Menschen. Wir versuchen das dann so eng wie möglich zu definieren, damit es nicht zu unbequem wird. Das ist typisch für uns. Gott sagt, liebe deinen Nächsten. Und wir sagen, aber bitte nicht alle. Und was macht Jesus an dieser Stelle? Der Test geht weiter. Der Schriftgelehrte testet ihn mit dieser Frage. Was soll Jesus jetzt sagen? Soll Jesus sagen, na also bitte, du bist doch ein Gelehrter, du wirst doch wissen, wer dein Nächster ist. Der, dem du begegnest, dein Nachbar, Menschen, die dich brauchen. Nein. Jesus ist Jesus. Und er erzählt eine Geschichte. Und diese Geschichte ist uns wohl vertraut. Die erzählen wir den Kindern in der Kindersabbatschule. Wir kennen sie in- und auswendig. Ein Mensch geht von Jerusalem nach Jericho. Und das ist ein schmaler und steiler Weg. Ich war vor 2 Wochen in Israel zu Dreharbeiten für die neue Daniel-Serie. Und ich bin nicht gelaufen, sondern ich bin gefahren. Wir sind zum Toten Meer, zu Qumran gefahren. Und da fährt man tatsächlich von Jerusalem immer den Berg hinunter. Das Tote Meer ist ungefähr 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und Jerusalem liegt etwa 700 Meter über dem Meeresspiegel. Und dann sind wir an Jericho vorbeigekommen. Jemand sagt, ah, da links, da ist Jericho, das heutige moderne Jericho, das man da in der Ferne sieht. Also es war wirklich ein steiler Weg hinunter nach Jericho. Viele Priester sind diesen Weg gegangen, die in Jericho, in dieser schönen Palmenstadt, gerne gewohnt haben, aber in Jerusalem im Tempel ihre Arbeit hatten. Und es passiert in dieser Geschichte, wie Jesus sie erzählt, dass ein Mann, der dort unterwegs ist, unter die Räuber fällt. Wahrscheinlich war dieser Weg dafür bekannt, dass dort Räuber in den Höhlen auflauerten und wussten, da kommen Leute vorbei, die wahrscheinlich was mit sich haben, was es lohnt zu stehlen, zu rauben. Und sie nehmen ihm alles weg und sie schlagen ihn und sie lassen ihn halbtot liegen. Ein Mann ohne Identität. Wir wissen nicht seinen Namen. Wir wissen gar nichts über ihn, außer dass er ein Mensch ist. Das ist sehr bezeichnend. Und ich glaube, Jesus hat das mit Bedacht so erzählt. Ein Mensch. Wir haben keine Möglichkeit, ihn zu kategorisieren. Wer war das? Er war ein Mensch, so wie du und ich. Er kann nicht sprechen. Er hat keine Kleider mehr. Er ist seiner Würde beraubt. Er ist ein nackter Mensch. Die nackte Existenz. Aber er lebt noch. Gerade noch. Und dann kommt die Rettung, denn ein Priester kommt daher. Und ich nehme mal an, der Nomikos, der Schriftgelehrte, rechnet jetzt wie alle anderen damit, dass die Sache schnell gelöst wird. Der Priester wird ihm helfen und alles ist gut. Der Priester kommt nach 8 Tagen Dienst im Tempel wieder nach Jericho. Er hat frei, er freut sich auf zu Hause. Und dann sieht er tatsächlich, weil der Weg ist so schmal, den kann man nicht übersehen, den Mann, der da liegt. Und er sieht ihn und er weiß sofort, dass er ein Problem hat. Wenn der tot ist und er würde ihn berühren, dann wäre er unrein und er könnte kehrt machen und will nach Jerusalem gehen, um die Reinigungsrituale an sich vollziehen zu lassen. Er freut sich aber schon auf zu Hause. Und er kann ihn ja auch nicht untersuchen, ob er wirklich tot ist, weil dann müsste er ihn ja auch anrühren. Er ist in einem echten Dilemma. Und er geht auf der anderen Seite vorüber. Man fragt sich, wie das bei diesem schmalen Weg gegangen ist, aber er hat es irgendwie geschafft. Und dann kommt der Nächste, der Levit. Der kommt vom Gottesdienst, der hat dort geholfen. Er hat Gott und Menschen gedient, er kommt vom Dienst der Versöhnung. Aber das spielt alles keine Rolle mehr. Er geht auch vorbei. Ich glaube, an dieser Stelle ist der Schriftgelehrte sehr unruhig. Er fühlt sich gar nicht mehr wohl, weil Jesus geht mit den Frommen, mit den Religiösen hart ins Gericht an dieser Stelle. Und dann kommt einer, der bei den Juden so verhasst war. Ein Samariter. Samariter. Das waren ja die einerseits behaupteten, sie würden sich an die Tora halten, aber das machten sie ja nicht wirklich. Die hatten sogar einen falschen Berg, auf dem sie anbeten wollten. Die haben es ja falsch, völlig falsch gehabt. Es war eine unselige Vermischung von Richtigem und Falschem. Und damit waren sie unrein. Man hat sich gar nicht mit ihnen abgegeben. Das waren die Hunde. Und so ein Samariter kommt jetzt vorbei. Es gab übrigens in der rabbinischen Literatur immer diese drei Kategorien, um Israel zu beschreiben. Die Priester, die Leviten und die Juden. Und der Schriftgelehrte wusste das natürlich auch und er wartete jetzt darauf. Jetzt kommt ein Jude vorbei. Der Priester und der Levit, die hatten gute Gründe vorbeizugehen, aber der Jude, der wird ihm sicher helfen. Und Jesus folgt hier demselben Schema. Aber es kommt kein Jude in seiner Geschichte, sondern ausgerechnet ein Samariter. Man sagte sogar unter den Juden, Brot aus der Hand eines Samariters, das zum Mund geführt wird, ist wie Schweinefleisch. Das sagte alles. Und was macht der Samariter? Er zeigt eine, so könnte man das beschreiben, natürliche Reaktion. Oder müsste man sagen, natürlich göttlich. Dieser Samariter hat mehr begriffen als all die Priester und Leviten und Schriftgelehrten zusammen. Keine Angst, keine Rationalisierung, da kommt ja noch jemand anders vorbei und ich habe jetzt keine Zeit und die Gelegenheit ist gerade schlecht und ich muss jetzt weiter, sondern, und das ist das Entscheidende, in Vers 33 steht, es jammerte ihn. Das ist ein Wort, das wir auch für Jesus immer wieder haben, nicht? Es jammerte ihn. Das heißt, da ist jemand innen drin bewegt. Das ist im Griechischen das Wort splancha. Ist auch ein Begriff für die inneren Organe. Lunge, Herz, Niere, Leber. Dieser Mann hatte splancha. Das heißt, er war innerlich bewegt, er war innerlich berührt. Das hat ihn nicht kalt gelassen. Und er geht sogar die zweite Meile. Er versorgt nicht nur die Wunden des Überfallenen, sondern er nimmt ihn auf seinen Esel und er bringt ihn in die Herberge und er zahlt dem Wirt. Er ist so vorausdenkend, dass er ihm sogar zahlt, damit er gut versorgt wird. So. Und als Jesus diese Geschichte erzählt, als er damit fertig ist, und alle Zuhörer, einschließlich des Schriftgelehrten, geschockt hat, stellt er die dritte Frage in diesem Abschnitt. Und diese dritte Frage lautet, und er schaut dem Nomikos in die Augen, aber beachtet, dass er die Frage jetzt anders stellt, als wir sie erwarten würden. Und als der Schriftgelehrte sie wahrscheinlich erwartet hat. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Das ist die eigentliche Frage. Wer von diesen ist Nächster geworden? Und das ist die angemessene Frage für uns, die wir doch Gottes Repräsentanten der Liebe in dieser Welt sind. Die Frage lautet nicht, wer ist mein Nächster? Sondern sie lautet, wem bin ich Nächster? Merken wir den Unterschied? Wem bin ich Nächster? Wem darf ich Nächster sein? Wer braucht einen Nächsten? Und dem Schriftgelehrten dämmert etwas, als er sagt, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Natürlich spricht er nicht aus, der Samariter. Und Jesus sagt, dann geh hin und tue desgleichen. Dieses Wort Barmherzigkeit, das wird in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, hauptsächlich für das Wort, das hebräische Wort Chesed verwendet. Und das hebräische Wort Chesed ist das Wort für die Bundestreue Gottes, für die Liebe Gottes zu uns Menschen und zu seinem Volk. Warum steht diese Begebenheit in der Bibel? Was ist der tiefere Sinn? Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Der eine ist, wie Jesus mit einem scheinbaren Gegner umgeht. Jesus ist nie scheinbar auch nur im Ansatz auf die Idee gekommen, obwohl ich glaube, er wurde schon versucht, so zu denken. Aber er ist trotzdem nicht auf die Idee gekommen, so zu denken. Was will der von mir? Wer bin ich, dass ich so angegriffen und so geprüft werde? Er hat ihn nicht abgefertigt. Und das macht mich sehr demütig, gebe ich offen zu. Wie verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber? Bin ich manchmal stolz und sage, was will denn der eigentlich von mir? Und der hat auch noch eine andere Meinung als ich. Jesus ist immer freundlich, respektvoll, wertschätzend. Ich kann euch eines sagen, und ich sage das hier ganz in aller Offenheit. Nach 43 Jahren Dienst in dieser Freikirche. Ich habe Zeit meines Lebens Ausschau gehalten nach wohlwollenden Menschen. Ich habe sie nicht immer gefunden. Auch in der Gemeinde habe ich sie nicht immer gefunden. Diese wohlwollenden Menschen. Ich will dir wohl. Ich schätze dich wert. Weil ich darf dein Nächster sein. Ja, es geht ja noch darüber hinaus. Ich darf deine Schwester, dein Bruder sein. Wir gehören als Kinder zum selben Vater. Macht das was mit uns? Wenn es bis jetzt noch nichts mit uns gemacht hat, und unseren Umgang nicht völlig umgekrempelt hat, dann haben wir nicht verstanden, was Liebe ist. Der zweite Grund, warum diese Geschichte hier steht, ist, damit wir endlich begreifen, wo Jesus den Kern der Bibel sieht. Den Kern des Glaubens. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich höre schon im Hinterkopf die Frage, die gestellt wird. Ich höre sie. Ganz deutlich. Ja, willst du sagen, ist es so einfach? Wenn wir lieben, dann ist alles okay? Das kann doch nicht alles sein. Wir müssen doch die Dinge beachten. Wir müssen die Prophetie verkündigen. Wir müssen den Leuten sagen, in welcher Zeit wir leben. Und ja, natürlich müssen wir das auch. Aber was ist das Anliegen von Jesus? Dass wir Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und ich könnte jetzt die Frage stellen, wann hast du zum letzten Mal zu Gott gesagt, dass du ihn liebst? Heute Nachmittag werde ich das noch vertiefen. Aber ich denke, es ist eine Frage, über die man nachdenken kann. Ich denke auch immer wieder neu darüber nach. Dass ich einfach zu Gott sage, Gott, ich habe dich lieb. Und ich kann dir auch sagen, warum ich dich lieb habe. Weil du bist wunderbar. Du willst nur das Beste für mich. Du hast mein Leben bisher bewahrt. Du gibst mir einen Sinn in dieser seltsamen Existenz auf diesem Planeten. Du hast mich bisher begleitet. Ich liebe dich. Aber das ist nicht alles. Die Bibel macht deutlich, dass diese Liebe nicht einfach nur ein verbales Bekenntnis bleiben darf. Sondern wenn ich Gott liebe. Was hat Johannes in 1. Johannes 4 gesagt? Dann kann ich nicht meinen Bruder oder meine Schwester, würden wir ergänzen, hassen. Wir hassen doch niemanden, oder? Ich meine, wer würde das offen zugeben? Ich hasse den. Aber es gibt etliche Vorstufen des Hasses. Kennt ihr die? Ich will mit dem eher nichts zu tun haben. Ich gehe lieber aus dem Weg. Der denkt anders als ich. Der sieht die Dinge anders als ich. Oder was der gemacht hat, ist unmöglich. Wem darf ich Nächster sein? Und der Anspruch, den Jesus und den Gott erhebt in seinem Wort, ist ein sehr hoher. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt ja mit anderen Worten, sorge für den anderen, so wie du für dich selber sorgst. Weißt du, wie es dem anderen geht? Weißt du, was der andere braucht? Manchmal denke ich an die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte. Ich weiß, das ist vielleicht eine romantisierende Vorstellung. Sie haben alles miteinander geteilt. Alles war gemeinsam. Und dann frage ich mich manchmal, wie sieht's heute aus? Haben wir heute vielleicht sogar das Gegenteil? Jeder für sich. Jeder hat seins. Jeder hat sein Schäfchen im Trockenen. Und wir haben uns ja so daran gewöhnt, dass es soziale Einrichtungen gibt. Da kann man sich ja hinwenden. Und wenn einer in Schwierigkeiten ist, dann kann er ja da Hilfe bekommen. Und man kann ja sogar vielleicht einen Antrag an den Gemeindeausschuss stellen. Vielleicht gibt es da auch einen Fonds in der Gemeinde, über den wir helfen können. Wem bin ich Nächster? Und wie kann ich Gott lieben? Ich glaube, diese Geschichte, die wir hier gelesen haben in Lukas 10, in Verbindung mit dem Text in 1. Johannes 4, ist für mich persönlich eine große Herausforderung. Und ich nehme ein für euch auch. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass wir in aller Demut Gott bitten dürfen, Herr, du weißt, wir sind schwache, unvollkommene Menschen. Wir können nicht behaupten, dass wir verstanden haben, was Liebe wirklich ist. Aber wir möchten dir sagen, dass wir es lernen wollen. Amen.